Willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist David Haug und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode haben wir eine den meisten wahrscheinlich schon sehr bekannte Stimme aus der ersten Staffel als Moderatorin wieder mit dabei. Willkommen zurück, Sabrina Suskowski von der Uni Konstanz. Schön, dass du wieder hier bist.
Danke schön, hier sein zu können.
Ja, sehr gerne. In der heutigen Folge geht es um Gelingensbedingungen für einen fächerübergreifenden naturwissenschaftlich-informatischen Unterricht, kurz NIU, im Projekt Genius. Dafür haben wir Julia Albeker von der Universität Konstanz eingeladen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen?
Ja, wie gesagt, ich bin Julia Albecker und ich habe an der Universität Konstanz studiert. Die Fächer Mathematik, Biologie und Informatik auf Lehramt. Genau, und jetzt promoviere ich in dem Projekt, was, wie gesagt, gerade vorgestellt wurde.
Ja, schön, dass du hier bist und dass wir dich auch noch ein bisschen näher kennenlernen, haben wir ein kurzes Fragespiel mitgebracht und verrätst uns, was ist deine Lieblingseissorte?
Ich würde sagen, wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall Vanille.
Okay. Hast du dann eine Eisdiele in Konstanz, wo dein Lieblingseis herstellt, oder muss man da ein bisschen weiter wegfahren?
Ich mag das Anelu-Eis in Konstanz sehr gerne. Das ist hier regional hergestellt.
Okay. So, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Lehrkraft, du hast drei Fächer studiert und welches Lehrerklischee erfüllst du denn?
Ich habe sehr gerne recht. Sehr simpel und wahrscheinlich sehr weit verbreitet.
Okay. Gibt es denn, wenn du jetzt Schülerinnen und Schüler jemand aus der Wissenschaft vorstellen darfst, gibt es da irgendeine Person, die dir da sofort einfällt oder die dir wichtig ist?
Ja, tatsächlich, also aus der Informatikperspektive ist das vielleicht ein ziemliches Klischee, aber das wäre Ada Lovelace. Das ist so eine der ersten Programmiererinnen, soweit man das damals schon so bezeichnen konnte. Und naja, eine Frau, was natürlich eine sehr schöne Vorbildfunktion ist für mich selbst, aber natürlich auch für die Schülerinnen, die ich dann unterrichte.
So, und jetzt sind wir ja in der Lage, dass wir ja eigentlich als Lehrkräfte ausgebildet sind und du hast den Weg aber gesagt, du gehst zur Promotion. Was hat dich denn begeistert, dass du gesagt hast, du gehst in dieses Projekt und startest deine Promotion?
Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie mein Weg in der Informatik war. Ich habe das ja als Drittfach genommen. Und ich habe immer Informatik, ich hatte eine andere Vorstellung von Informatik, bevor ich studiert habe. Ganz einfach deshalb, weil ich nie so richtig was darüber gelernt habe. In der Schule hatte ich das nicht als Fach. Und habe dann erst im Studium gelernt, was das alles bedeutet. Und durch meine Fächerkombination natürlich auch schon so ein bisschen gewisse Gemeinsamkeiten zu den Naturwissenschaften gesehen. Und als dann meine Professorin mir vorgeschlagen hat, da könnte ich ja drin arbeiten, dachte ich mir direkt, okay, das ist schon ziemlich mir auf den Leib geschneidert. Auch wenn ich davor tatsächlich nicht vorhatte zu promovieren, dachte ich mir, okay, also das muss ich doch zumindest ausprobieren. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich in dem Projekt bin.
Ja, total spannend. Du hast ja gesagt, du hattest es gerade gar nicht in der Schule gehabt, das Fach Informatik. Was hat dich denn dann damals dazu motiviert, das noch als drittes Fach, als Erweiterungsfach mit dazu zu studieren?
Das war tatsächlich, dass ich erfahren habe, dass dadurch, dass es in Baden-Württemberg ja jetzt in der siebten Klasse das Pflichtfach Informatik gibt, und dass mir dann erzählt wurde, dass jetzt viele Mathematiklehrer, was ja auch eins meiner Fächer ist, Informatik unterrichten müssen. Und ich dachte mir erstmal, oh Gott, ich habe doch gar keine Ahnung von Informatik. Und dann sitzt da, ich sag mal, so ein Computer-Crack-Kind drin, was viel mehr kann als ich. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ich kann mir ja mal anschauen, ob mir das Studium an sich gefällt. Und dann habe ich mich einfach in Vorlesungen reingesetzt und fand es super spannend und habe es weitergemacht. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich kann da immer noch einen Computercrack drin sitzen haben, das viel mehr kann als ich. Aber ich fühle mich dem jetzt gewachsen.
Okay, aber dann ist ja die Aussage, dass Informatik zukunftsfähig und anschlussfähig für andere Fächer ist, ja schon bei dir im Studium eigentlich rausgekommen. Und du hast dann selbst gesagt, du bist jetzt nicht der Computer-Crack, aber trotzdem interessierst du dich dafür und gerade insbesondere für den naturwissenschaftlichen Bereich. Und warum siehst du das, dass es da eben zukunftsfähig und anschlussfähig sein sollte, das Fach Informatik?
Also warum es das sein sollte, zunächst mal, weil Informatik einfach eine wichtige Grundlage für viele Bereiche liefert und einfach viele Möglichkeiten eröffnet, die ohne Informatik gar nicht da wären. Ich fange jetzt mal von digitalisierten Geräten an, die natürlich gerade in den Fachwissenschaften sehr viel verändert haben. Und durch die Informatik, die bilden einfach die Grundlage von diesen Geräten. Und wenn man da ein gewisses Wissen hat, dann ermöglicht das natürlich eine viel differenziertere Verwendung davon insgesamt. Das ist jetzt mal nur so ein Einblick davon.
Und wo würdest du sagen, gibt es vielleicht noch jenseits von digitalen Messgeräten Synergieeffekte zwischen den jeweiligen Fächern? Vielleicht auch mal insbesondere auf Chemie und Physik bezogen?
Ja, da gibt es eine ganz zentrale Parallele, die wir uns im Projekt jetzt auch sehr intensiv anschauen. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wenn man naturwissenschaftliche Prozesse beschreibt, zum Beispiel in einem Versuchsprotokoll, wenn man ein Experiment beschreibt, folgt man genau den Strukturen, denen man folgt, wenn man einen Algorithmus hat. Schlussendlich kann man diese ganzen Prozesse auch mit Algorithmen beschreiben oder man kann zumindest Bausteine verwenden, die man normalerweise für Algorithmen beschreibt, um die Prozesse strukturiert zu beschreiben. Sprich, das ist dann eher so eine prozessbezogene Kompetenz, die man da bei den SchülerInnen fördern kann, die sich einfach super schön über die Fächer hinweg fördern lässt.
Kannst du das vielleicht an einem kleinen Beispiel mal veranschaulichen, wie jetzt so eine Algorithmusstruktur genau in so einem Versuchsprotokoll drin liegt?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Chemieunterrichtseinheit, da schauen wir uns einen Trennversuch an. Und zwar haben wir da Steine, Sand und Salz, die gemischt sind. Und die Frage ist, wie man das Salz da raustrennen kann. Und da sind ja verschiedene Trennverfahren notwendig in der korrekten Reihenfolge, um das Salz da erfolgreich rauszutrennen. Und wir nutzen da tatsächlich jetzt Flussdiagrammelemente, um diesen Prozess strukturiert darzustellen und durch die SchülerInnen selbst planen zu lassen. Die haben dann so einzelne Bausteine. Auf einem Baustein steht dann zum Beispiel Filtrieren drauf, auf einem Eindampfen. Und dann gibt es auch so Bedingungsbausteine, auf denen steht zum Beispiel drauf, bestehen die Bestandteile des Gemisches aus löslichen und nicht löslichen, also sind das lösliche und nicht lösliche Bestandteile. Und das wäre dann so die Abfrage, um diesen Prozess zu starten. Und so werden einfach ja die Bedingungen und die Struktur klar aufgeschrieben.
Ja, danke. Das ist ja wirklich total spannend.
Ja, finde ich auch.
Und es hört sich nach fächerübergreifendem Unterricht an. Ist das auch der Part, den ihr da forciert, also dass man fächerübergreifend unterrichten denkt? Also wo seht ihr da Vorteile und Nachteile, diese zwei Fächer dann gerade in diesem Beispiel jetzt Chemie und Informatik zusammenzubringen?
Also ich muss das mit einem Jein beantworten. Also zum einen sprechen wir natürlich eindeutig Inhalte aus der Informatik und der Chemie an oder auch der Physik. Wir haben auch in unseren anderen Unterrichtseinheiten Flussdiagramme eingebaut. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ja, wir sprechen aus beiden oder aus mehreren Fächern Inhalte an. So. Aber wir haben immer sehr darauf geachtet, dass das Inhalte sind, die da von den Naturwissenschaften heraus ohnehin schon da sind. Also wir versuchen nicht, Informatikinhalte künstlich in die Naturwissenschaftsunterrichtseinheiten reinzupressen, sondern sind ganz bewusst auf der Suche nach Dingen, die da ohnehin schon da sind. Wir haben von Lehrkräften sogar zurückgemeldet bekommen, ja, so Strukturdiagramme machen wir ja sowieso. Das soll jetzt Informatik sein. Das konnten wir dann natürlich bejahen, aber da sieht man, wie eng das Ganze einfach verknüpft ist.
Die Informatik eigentlich da ist, aber nicht bewusst da ist.
Richtig. Und wie vielleicht auch das bewusste Ansprechen einfach die SchülerInnen davon auch profitieren können.
Ich hätte vielleicht noch mal eine theoretische Grundlagenfrage. Und zwar hört man ja jetzt gerade auch im Kontext der Digitalisierung immer wieder so informatische Begriffe zirkulieren, auch jetzt so im Alltagsdiskurs. Ich denke mal an so Sachen wie Computational Thinking und Digital Literacy, die ich auch in eurer Projektbeschreibung gelesen habe. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was man sich jetzt darunter vorstellen kann?
Ja, klar. Die Informatik ist einfach ein sehr weites Feld, muss man erstmal sagen. Was man auch daran merkt, was wir in unsere Sequenzen integriert haben. Und Computational Thinking ist ein sehr prominenter Begriff, der einen wichtigen Teil davon zu greifen versucht. Da geht es konkret darum, wie kann man Probleme so formulieren, dass der Computer die Probleme verstehen kann und dann auch im Idealfall lösen kann, beziehungsweise wie können wir Problemlösungen so formulieren, dass ein Computer sie verstehen kann. Und ein Computer ist damit ist erstmal gemeint, ein Auszuführender. Und da ist tatsächlich die Parallele dann auch schon wieder sehr schnell bei der Auszuführende, der ein Experiment durchführen soll. Wie formuliert man eine Experimentbeschreibung, einen Versuchsaufbau, Ablauf, dass der Ausführende das versteht? Genau, und das ist tatsächlich eine sehr zentrale Parallele im Computational Thinking zu eben naturwissenschaftlichen Arbeiten.
Das klingt ja schon fast, als wäre das auch so eine schöne Fingerübung jetzt gerade für Lehrkräfte oder andere Leute, die Inhalte vermitteln wollen. Das einfach so, ich nenne es jetzt mal wirklich didaktisch aufzubereiten, dass halt eben am Ende mein Empfänger, in dem Fall halt der Computer, das auch verarbeiten kann. Das ist ja auch vielleicht das, was wir sowieso im Unterricht machen.
Richtig, ja, das trifft sehr gut. Das ist das, was wir sowieso ganz oft an vielen Stellen machen.
Ja, cool, dass auch da Parallelen liegen.
Ja.
Diese theoretische Rahmung, und du forschst ja jetzt in Konstanz im Projekt Genius. Das steht für Gelingensbedingungen im naturwissenschaftlich-informatischen Unterricht in Schulen. Welche übergeordneten Projektziele stecken denn dahinter?
Genau, also der Titel sagt schon sehr viel. Gelingensbedingungen ist natürlich jetzt ein sehr weites Wort. Also wir haben uns erstmal im Projekt angeschaut, was sind so die Rahmenbedingungen in der Praxis? Gibt es überhaupt schon sowas, dass man sich Informatik im Naturwissenschaftsunterricht anschaut? Da kann ich schon mal so sagen, ja, bisher eher wenig. Und die Frage ist natürlich auch, was braucht es dafür? Was sollten so die Grundlagen sein, um so Unterricht machen zu können? Also um Informatik im Naturwissenschaftsunterricht erfolgreich ansprechen zu können. Und um das beantworten zu können, haben wir jetzt vier Unterrichtssequenzen entwickelt. Für Biologie, für Physik, für Chemie eine und dann noch eine für den BNT-Unterricht beziehungsweise den Navi-Unterricht, also diesen Naturwissenschaftsunterricht, den es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in Klasse 5 und 6 gibt. Genau, haben diese Unterrichtssequenzen entwickelt und beforschen die jetzt auf verschiedenen Ebenen. Wir befragen da sowohl die SchülerInnen als auch die Lehrkräfte und wollen dann daraus herausfinden, welche Bedingungen so Unterricht braucht, um erfolgreich zu sein. Das ist das Ziel, da sind wir gerade mittendrin. Und als weiteres Ziel haben wir dann noch, dass wir auch Lehrkräfte fortbilden wollen darin und einfach weitergeben möchten, was wir da für Erkenntnisse rausgezogen haben.
Jetzt habt ihr da ja ganz viel entwickelt und wollt Gelingensbedingungen herausfinden. Hast du da einen bestimmten Forschungsbereich, der nur dir zugeordnet ist in dem Projekt dann auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da den Fokus, also meinen persönlichen, auf den SchülerInnen, wie die Einheiten wahrnehmen. Und konkret schaue ich mir einmal an, finden die das überhaupt motivierend, Informatik im Naturwissenschaftsunterricht zu untersuchen? Dann schaue ich mir das Selbstkonzept an. Das ist auch so ein bisschen persönlich motiviert von mir. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich mal Informatik studiere, weil ich immer dachte, ich kann das tatsächlich gar nicht. So mit Computern ganz wild. Die Frage ist dann einfach, sieht man vielleicht im Selbstkonzept einmal, was die SchülerInnen von sich in den Naturwissenschaften haben, aber auch von sich in der Informatik eine Veränderung mit dem Hintergrundgedanken, dass da vielleicht dieser Aha-Effekt ist. Ah, das ist auch Informatik. Da die Gedanken hatte ich ja noch gar nicht vorher. Genau. Und ich habe noch einen dritten Fokuspunkt, und zwar ist es das Bild, was die SchülerInnen von den Naturwissenschaften haben, was wieder genau mit diesem Aha-Effekt zusammenhängt. Sehen Sie die Informatik als Teil der Naturwissenschaften oder eher nicht? Sehen Sie das eher als zwei getrennte Bereiche? Genau.
Und ihr habt gesagt, du hast vorhin gesagt, dass ihr auch ganz intensiv mit Lehrkräften zusammenarbeitet. Wie ist denn eure Forschung methodisch aufgebaut? Wie geht ihr da vor?
Genau, wir gehen nach dem Prinzip der partizipativen Aktionsforschung vor. Soll ich das mal ein bisschen genauer erklären oder ich weiß nicht,
ja, total
ob
gerne.
Das schon. Ja.
Ja.
Und zwar ist da die Idee dahinter, dass wir nicht zu Hause oder in der Uni in unserem stillen Kämmerchen irgendwas entwickeln und dann da sagen, da Lehrkräfte, macht mal, das ist jetzt gut so, sondern wir binden die Lehrkräfte in unserem Team von Anfang an aktiv mit ein. Das heißt, wir haben denen schon von Anfang an die Ideen präsentiert, an welchen Stellen wir die Szenarien überhaupt machen wollen. Dann haben wir denen die fertigen Entwürfe gezeigt. Da gab es dann Verbesserungsvorschläge, die wurden überarbeitet. Und jetzt aktuell sind wir mit unseren Biochemie- und Physikeinheiten im ersten Erprobungszyklus. Das heißt, die werden so ungefähr jetzt gerade in den Schulen tatsächlich einfach ausprobiert. Und dann melden uns die Lehrkräfte zurück, wie das funktioniert hat. Und basierend darauf werden wir die Einheiten dann nochmal überarbeiten und dann auch nochmal in einem zweiten Zyklus in die Schulen geben und schauen, ob man es gegebenenfalls auch nochmal überarbeiten muss. Und das Ziel wäre, dass man am Schluss dann Best-Practice-Beispiele hat für den Unterricht, die wir dann auch öffentlich frei zur Verfügung stellen wollen, sodass ja jeder davon profitieren kann.
Warum habt ihr euch genau für den Ansatz entschieden?
Naja, wie ich schon gesagt habe, ist es natürlich super sinnvoll, wenn man Forschung macht für die Schule, dass man schaut, ob das auch Praxisbezug hat und Praxis, also in der Praxis überhaupt so funktioniert. Und da bietet sich der Ansatz natürlich sehr an. Es mit allem, was da dazukommt. Also man braucht natürlich Lehrkräfte, die motiviert genug sind, einem da Rückmeldung zu geben, das auch selbst zu unterrichten und so weiter. Aber aus meiner Sicht ist es die Mühe auf jeden Fall wert, weil wir bekommen sehr viel Rückmeldung an Punkten, die wir so teilweise auch einfach nicht bedacht haben, weil man manchmal da mit einer theoretischen Perspektive dran geht.
Hast du da ein Beispiel für uns vielleicht gerade?
Ja, Moment, jetzt muss ich ein passendes überlegen. Ja, zum Beispiel hatten wir, wir arbeiten ja auch mit Microcontrollern, gerade in der Physikeinheit. Und da hatten wir teilweise das Problem, dass wir zwar gut beschrieben haben, wie man die verwendet, aber die Schüler in den Text einfach nicht gelesen haben, beziehungsweise nur einzelne Fragmente dann angefangen haben, auf Knöpfchen rumzudrücken. Und dann hatte die Lehrkraft das Problem, dass sie überall gleichzeitig helfen musste. Woraufhin wir dann ein Video gedreht haben, bei dem uns dann rückgemeldet wurde, das war zu lang und dann mussten wir das aufteilen und so weiter. Genau, also gerade bei den praktischen Arbeitsschritten war das immer sehr hilfreich.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt jetzt bekannte Lehrkräfte gefragt, die kommen, oder wie ist eure Lehrkräftegruppe denn zustande gekommen? Habt ihr da eine Anzahl von 5, von 30? Was ist da euer Ziel gewesen? Habt ihr das erreicht?
Ja, also wir haben zunächst mal das Netzwerk von der Uni angeschrieben, das Schulnetzwerk. Ich muss aber von Anfang an sagen, es ist gar nicht so einfach gewesen, da Lehrkräfte zu rekrutieren. Und mir fällt es auch gerade schwer, eine feste Zahl zu nennen, wie viele da aktiv mitarbeiten. Weil wir haben Lehrkräfte, die haben nicht an der Entwicklung der Einheit mitgearbeitet, wurden dann aber im Nachhinein noch motiviert, die Einheit zu halten. Und auch andersrum, weil die gerne mitentwickelt haben, aber keine passenden Klassen hatten. Also da spielen ja immer sehr, sehr viele Aspekte mit rein. Und insofern war es sehr wertvoll, die persönlichen Kontakte von allen Beteiligten im Projekt noch auszunutzen. Und wenn dann andere Leute wieder gefragt haben, die noch jemanden kennen, das war das Effektivste. Genau. Einfach weil Lehrkräfte im Alltag natürlich auch nicht immer Zeit haben, in ganz vielen Projekten mitzumachen. Das ist ja auch verständlich.
Wie ist denn so die generelle Resonanz, wenn ihr jetzt auch sagt, ihr versorgt die vielleicht auch ein Stück weit mit Material und Best-Practice-Beispielen? Ich kann mir vorstellen, dass die da auch durchaus dankbar für sind, oder?
Genau, also das war auf jeden Fall unsere Vorstellung, wie wir mit der Sache rangegangen sind. Die bekommen ja dann zum Beispiel die Microcontroller gestellt, bekommen auch die Materialien gedruckt, gebündelt in so ein Forschungsheft von uns geliefert. Also wir liefern da sehr viel. Man muss aber dazu sagen, es bleibt natürlich dieser Informatikaspekt, in den sich die Lehrkräfte erstmal reinarbeiten müssen. Das ist ja immer das Problem, wenn man fächerübergreifend arbeitet, so ein bisschen diese Hürde, die da halt da ist. Dementsprechend, es hat Vor- und Nachteile, in unserem Projekt mitzumachen. Also Nachteile im Sinne von, es ist auch mit einem gewissen Aufwand einfach verbunden. Der manche Lehrkräfte tatsächlich auch abgeschreckt hat. Wobei ich das Gefühl hatte, die größte Hürde war tatsächlich diese Vorstellung, oh je, jetzt muss ich Informatik unterrichten. Genau.
Was habt ihr dann den Lehrkräften gesagt? Also konntet ihr sie durch irgendwelche bestimmten Ideen von euch motivieren, dann zu sagen, hey, das schaffst du, das kriegst du hin, den fächergreifenden Unterricht, auch wenn du nicht Informatik studiert hast?
Ja, meistens hat es ganz viel geholfen, ihnen tatsächlich die konkreten Materialien zu zeigen, wie tief wir in die Materie reingehen. Weil das sind immer Dinge, die kann man sich wirklich in sehr überschaubarer Zeit anlesen. Ja, also das war meistens das Hilfreiche. Und wir haben dann häufig auch, wie gesagt, das Feedback bekommen, ah, das ist schon Informatik und oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Wir haben auch eine Sequenz, in der wir mit KI arbeiten und die KI aber nur als Blackbox betrachten. Das heißt, da muss man keine KI programmieren können oder so. Da haben wir sehr darauf geachtet, dass das schaffbar ist auch. Und wir haben in Summe eigentlich sehr positives Feedback am Schluss bekommen, dass eigentlich immer der Common Sense war, dass das viel einfacher ist als gedacht.
Was für eine KI war das, die ihr nutzt?
Wir haben mit Machine Learning for Kids gearbeitet. Das ist ein Tool, das die KI im Hintergrund im Prinzip zur Verfügung stellt. Genau, zur Bilderkennung. Wir machen Bilderkennung von Laubblättern, also Bestimmung von Laubblättern mittels KI.
Ah, das ist cool. Das mache ich auch immer. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann zücke ich immer mein Handy, nehme die Google Lens und dann kann ich immer
und unsere
Fachwissen
Idee
simulieren.
Dahinter war, den SchülerInnen zu sagen, ja, das ist super cool, dass es das gibt. Es ist aber trotzdem natürlich als Biologin noch super wichtig, trotzdem zu verstehen, wie man Blätter bestimmt. Gerade auch, weil die KI ja schlussendlich aus Daten lernt, die der Mensch ihr gegeben hat. Und wir zeigen Ihnen in der Einheit dann so ein bisschen, dass die KI auch Fehler machen kann, wenn man der halt einen unzureichenden Datensatz als Grundlage gibt.
Und wenn ich jetzt sage, hey, ich bin jetzt motiviert als Lehrkraft oder vielleicht auch als Schülerlaborleitung, ich möchte diese Kurse umsetzen. Ihr seid jetzt noch in der Beta-Phase, aber habt ihr schon einen Plan, wie ihr die nachher zugänglich machen könnt oder allgemein über euer Projekt man sich informieren kann?
Genau, also wir haben einfach eine Webseite, die, soweit ich weiß, auch verlinkt wird.
Ja, das ist korrekt, das machen wir.
Wunderbar. Genau, und auf der Webseite stehen unsere Kontaktdaten. Das heißt, man kann uns alle einfach immer anschreiben, also mich, aber auch meine Kolleginnen. Genau, und sobald die Materialien fertig entwickelt sind, sollen die dort auch veröffentlicht werden.
Ja, das klingt doch super. Dann auf jeden Fall, wer den Podcast hört, die Augen offen halten. Vielleicht ist es ja schon bald soweit.
Genau, und wer in der Erprobungsphase schon mitmachen will, ist natürlich auch sehr herzlich willkommen. Mittlerweile gehen wir in den zweiten Zyklus, das heißt, man bekommt schon die verbesserten Varianten.
Du hast jetzt gemeint, ihr seid ja gerade noch im Zyklus, das heißt, es gibt für euch oder von euch wahrscheinlich jetzt noch keine Publikationen, aber ihr plant noch welche, die wir ja gehört haben, wahrscheinlich wie die ja, die Hefte für die Lehrkräfte eben dann auf der Homepage zu finden werden oder verlinkt werden. Oder man kann dir wahrscheinlich auf ResearchGate oder OrgID folgen und dann wird man deine Publikationen auch sehen.
Ja, genau, da wird man auf jeden Fall dann die Veröffentlichung finden können auf den jeweiligen Plattformen.
Aber wie geht's denn konkret jetzt für dich im Projekt weiter?
Ich bin gerade relativ breit aufgestellt im Projekt. Ich habe ja so meine Fokuspunkte vorhin genannt. Und es ist noch nicht fix geplant, was jetzt wo veröffentlicht wird. Es ist aktuell eine Veröffentlichung zur Biologiesequenz geplant mit ersten Ergebnissen. Aber da jetzt gerade die Ergebnisse noch so ein bisschen eintrudeln, ist es natürlich spannend zu sehen, was in den Daten genau drinsteckt, welche Hypothesen von uns bestätigt werden können und welche vielleicht auch nicht. Genau, deswegen bin ich aktuell mit der Veröffentlichungsstrategie noch eher offen und kann darüber jetzt leider noch nicht ganz so viele Details sagen. Aber es ist auf jeden Fall, ich sehe sehr viele Möglichkeiten und freue mich darauf.
Ja, wir uns auf jeden Fall auch. Kannst du denn vielleicht trotzdem, auch wenn es jetzt noch nicht gedruckt wurde, vielleicht schon mal so ein, zwei kleine Teaser geben, was ihr denn schon habt rausfinden können oder was ihr beobachtet habt, als ihr eure Sachen eingesetzt habt?
Also ein kleiner Teaser, der mich persönlich bei der Auswertung schon gefreut hat, war, ich habe mir die Physiksequenz angeschaut und wir haben eine begleitende Motivationsbefragung gemacht. Und jetzt unter Vorbehalt, weil ich mir noch nicht alle Daten angeschaut habe.
Klar.
Aber die SchülerInnen haben während der Einheit immer wieder beantwortet, wie interessant, also das ist ja eine Komponente von Motivation, wie hoch ihr Interesse an dem aktuellen Inhalt war. Und das Interesse war besonders hoch zu dem Zeitpunkt, als die Microcontroller eingesetzt wurden und konkret programmiert wurden. Das heißt, das scheint für die SchülerInnen interessant gewesen zu sein, was uns natürlich sehr freut.
Wir haben ja jetzt schon gehört, dass ihr Publikationen plant, aber habt ihr denn so eine Publikation, auf die ihr eure Arbeit aufbaut oder wenn man in dem gleichen Thema forschen möchte, die man unbedingt gelesen haben muss?
Ja, da gibt es tatsächlich eine zentrale Publikation, die ist von Banerjee et al. Von 21, Naturwissenschaftsunterricht und Informatik, bringt zusammen, was zusammen gehört und dann ist da hinten dran noch so ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen, bisschen provokant. Das sehr schön einfach schon diese Parallelen zwischen Naturwissenschaften und Informatik beschreibt und damit natürlich eine wichtige Grundlage bildet.
Was würdest du denn sagen, Julia? Du bist ja jetzt total super im Thema drin und ich kann auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, wenn man einmal anfängt, an sowas zu forschen, denkt man sich irgendwann, boah, das finde ich noch total spannend, da muss eigentlich noch mal jemand dran. Ist es bei dir genauso, dass du noch sagen würdest, dass du auch über dein eigenes Projekt hinaus noch Forschungsbedarf in dem Thema siehst?
Also Forschungsbedarf ist da sicher viel, vor allem in eine Richtung, die mir gerade einfällt. Wir schauen uns jetzt ja die Unterstufe an. Das fand ich auch spannend, dass ihr das gar nicht in Frage gestellt habt, weil meistens heißt es dann, oh, ist das nicht zu früh für Informatik? Nach unserer Erfahrung überhaupt nicht. Das ist auch schon in der Grundschule möglich und hat bei uns jetzt auch sehr gut funktioniert in der Klassenstufe. Weil unsere Idee ist, das früh zu verankern, weil das einfach so ein zentraler Zusammenhang ist, der gerade heutzutage sehr wichtig ist. Aber natürlich kann man in der Oberstufe da noch mal viel tiefer reingehen oder auch in der Mittelstufe schon, wenn dann teilweise auch schon mehr Informatikgrundlagen gelegt wurden und die SchülerInnen einfach lerntechnisch auf einem anderen Niveau sind. Das fände ich auch super spannend. Also Unterricht zu entwickeln für die Oberstufe, fächerübergreifend in den Fächern, das wäre sehr cool.
Kannst du noch mal in so einem kurzen Satz, du hast ja jetzt ganz viele Wünsche auch geäußert, einen Wunsch formulieren, den du sagst, was für dich wichtig ist für die Zukunft des naturwissenschaftlichen Unterrichts hier in deutschsprachigen Ländern?
Ich denke, eine Offenheit aller Betroffenen für Änderungen und für Neues, vor allem Neues auszuprobieren. Das gar nicht nur Informatik, auch wenn das natürlich da reinfällt.
Ich glaube, da können wir dich ja schon als Positivbeispiel auch für nennen.
Ja, ich
in
hoffe.
Deiner eigenen Biografie. Liebe Julia, dann sagen wir nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um heute bei der Aufnahme mit dabei zu sein und uns hier dann auf Frage und Antwort zu dir und deinem Projekt zu stehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Nicht im Fachraum Essen angelangt, dem Podcast zu Forschung zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich bei dem gesamten Podcast-Team, aber auch bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik, die durch ihre Unterstützung erst ermöglichen, dass ihr diesen Podcast überhaupt hören könnt. Weitere Informationen zum Projekt, zu unserem Podcast Nicht im Fachraum Essen oder zum Podcast-Team findet ihr in den Shownotes der Folge oder auf unserer Webseite verlinkt. Wir bedanken uns herzlich dafür, dass ihr heute wieder dabei wart, zugehört habt und sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 28.06.2024 aufgenommen. Redigiert und moderiert wurde sie von Sabrina Suskowski und David Haug, geschnitten von Florian Trauten.